Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Hallo und willkommen. Ich bin Katrin Ohlendorf. Ja, und diese Hörsaal-Episode ist kein klassischer Hörsaal, wie ihr ihn sonst kennt. Die nächsten Vorträge, die kommen wie gewohnt am Donnerstag und am Freitag. Sondern wir haben wieder ein sehr spannendes Gastprogramm und das kennt ihr vielleicht auch schon. Hier kommt gleich ein Mitschnitt unserer Wissen Unplugged-Veranstaltung und zwar der dritten mittlerweile. Wissen Unplugged, für die, die noch keine der Folgen gehört haben, ist eine Veranstaltungsreihe, bei der junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu gesellschaftlich relevanten Themen ins Gespräch kommen. Und beim dritten Wissen Unplugged, am 7. November war das, da ging es um das Thema, das ja vielleicht die größte gesellschaftliche Relevanz überhaupt hat, um die Liebe. Genauer gesagt um Liebesmythen. Meine Kollegin Rahel Klein, die kennt ihr ja aus dem Nova-Programm, die hat den Abend zusammen mit Amna Franzke von Zeit Online moderiert. Stattgefunden hat das Ganze in der Hörsaalruine in Berlin. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes und bei uns im Netz. Und da gibt's auch noch ein paar Fotos von der Veranstaltung. Jetzt aber erstmal viel Spaß.
Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Wissen Unplugged. Wir haben schon den ganzen Tag gesagt, es gibt eigentlich keinen besseren Tag, keine bessere Zeit, um über die Liebe zu reden. Schön, dass ihr da seid. Da vorne sitzt Rahel Klein. Ihr kennt vielleicht sogar ihre Stimme. Sie ist Moderatorin, Journalistin, arbeitet sehr viel für den Deutschlandfunk, für Deutschlandfunk Nova, unter anderem für den Podcast Tatort Kunst.
Und das ist Amna Franzke, die ihr gerade schon gehört habt. Amna leitet junge Angebote von Zeit Online, zum Beispiel Zeit Campus, hat diese Woche US-Wahlnacht mit durchmoderiert und ist, glaube ich, genauso froh wie ich, dass wir heute uns nicht mit der Ampel der Zerbrochenen beschäftigen oder Donald Trump, sondern mit dem, was uns alle zusammenhält. Und das ist die Liebe.
Die Liebe.
Und das ist schön.
Schön, dass ihr da seid. Ja, das ist die dritte Ausgabe unserer Diskussionsreihe Wissen Unplugged, in der sprechen wir über die großen Fragen der Zeit mit jungen Stimmen aus der Wissenschaft, aus Politik und Kultur. Und damit ihr wisst, wer hier eigentlich so für diese ganze Veranstaltungsreihe verantwortlich ist, immer ganz interessant zu wissen, wer eigentlich dahinter steckt. Wissen Unplugged ist eine Veranstaltungsreihe von der Zeitstiftung Bucerius, der Leibniz-Gemeinschaft in Kooperation mit Zeit Campus und Deutschlandfunk Nova. Ja. Wir freuen uns sehr und wir danken allen Partnern, die diese Reihe möglich machen.
Let's go, oder?
Jetzt kommen wir zu unseren wunderbaren Gästinnen.
Ja, ich beginne mal mit Johanna Degen. Johanna, vielleicht mal so als kleine Einstiegsfrage. Dein Liebesfilm Guilty Pleasure, wenn es dir schlecht geht, wenn du Herzschmerz hast oder wenn du nochmal an die große Liebe glauben möchtest, wenn es das gibt, darüber werden wir heute reden. Welchen Liebesfilm guckst du dir dann an?
Sex and the City?
Alright. Ich glaube, es ist legitim. Können viele dran
denken. Vielleicht am meisten was über die Generation aus.
Sex and the City. Johanna Degen, du bist Sozialpsychologin an der Europa-Uni Flensburg. Bekannt geworden, glaube ich, oder wir haben uns auch kennengelernt darüber, dass du Tinder-Expertin bist. Du forschst jedenfalls zu Tinder, hast lange zu Tinder geforscht. Und du machst das Projekt Teach Love, was Aufklärungsarbeit an Schulen auch unter anderem verbessern soll. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Nils, ich habe auch an dich eine Frage. Angenommen, es gibt einen Film über dich, ein Liebesfilm. Okay. Welcher Schauspieler sollte dich dann spielen, wenn du es dir aussuchen könntest?
Boah, Bill Murray.
Bill Murray, das wird bestimmt ein richtig lustiger Film dann auch. Nils Pickert ist Autor, freier Journalist, er beschäftigt sich wahnsinnig viel mit den Themen Feminismus, Sexismus, geschlechtersensible Erziehung, Rollenstereotype, zum Beispiel in dem Buch LebenskomplizInnen. Da ergründet er die Frage, wie man lieber auf Augenhöhe leben kann. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Nils.
Und die dritte im Runde, Sanja. Auch eine Frage an dich. Welches Tier im Tierreich hat das aufregendste Liebesleben?
Auf jeden Fall die Präriewühlmäuse.
Die Präriewühlmäuse.
Genau.
Warum?
Weil sie monogam sind und ich werde heute ganz viel über die reden.
Alright. Sanja Bauer-Mikulovic, du bist Neurowissenschaftlerin, Leiterin der Forschungsgruppe Kognition und Emotion am Leibniz-Institut für Neurobiologie. Du bist also die Hardcore-Wissenschaftlerin hier heute Abend, würde ich mal sagen, und untersuchst eben das Zusammenspiel von Kognition und Emotion, und du leitest auch die Junior Research Group Can We Learn to Be Good? Das ist ein guter Titel. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Das ist eine Veranstaltung, wo ausdrücklich erlaubt ist, dass ihr alle euer Handy in der Hand habt. Denn wir wollen euch immer mal wieder Fragen stellen, beziehungsweise wir wollen auch, dass ihr uns Fragen stellt, beziehungsweise unserem Panel natürlich, unseren wunderbaren GästInnen. Ihr habt dazu jederzeit die Möglichkeit mit dem QR-Code, und ich habe sogar eine kleine Einstiegsfrage, damit wir so ein bisschen warm werden. Ihr habt ja mitbekommen, diese Veranstaltung heißt Liebe auf den ersten Blick. Als Teil davon, von dem Titel. Und mich würde von euch interessieren, könnt ihr euch auch schon mal ein bisschen umdrehen. Mythos 1, das ist der erste Mythos, über den wir heute sprechen wollen, den wir vielleicht auch zertrümmern wollen gemeinsam. Liebe auf den ersten Blick. Und mich interessiert von euch allen, wie sehr glaubt ihr an Liebe auf den ersten Blick? Glaubt ihr überhaupt daran? Glaubt ihr vielleicht so ein bisschen daran? Von 1 bis 5, wenn ihr das jetzt diesen QR-Code scannt, kommt ihr zu unserer Umfrage, und darüber auf Slido kommt ihr auch zu der Möglichkeit, dass ihr Fragen stellen könnt und auch Fragen von anderen hochvoten könnt.
Liebe auf den ersten Blick, ein großer Mythos. Ich weiß nicht, wie er entstanden ist und ob er so haltbar ist, aber wir werden uns dieser Frage annähern, und das machen wir mit dem Tierreich. Sanja, du hast gerade schon gesagt, Präriewühlmäuse sind die Tiere mit dem aufregendsten Liebesleben. Warum sind Präriewühlmäuse so ein gutes Forschungsobjekt, wenn es ums Thema Paarbeziehungen geht? Das musst du, glaube ich, einmal erklären.
Ja. Ja, es ist tatsächlich so, dass die Präriewühlmäuse gehören zu den 3% der Säugetieren, die monogam sind. Also das
3%?
3%, also das muss man sich wirklich merken, dass 97% der alle Säugetieren sind eigentlich nicht monogam. Also es gibt keine so klaren Paaren. Aber bei Wühlmäuse ist das so, tatsächlich, dass wenn sie einmal die Liebe des Lebens finden, die verbringen auch bis zum Ende des Lebens zusammen Zeit.
Wie alt werden Präriewühlmäuse?
2 bis 3 Jahren. Also bis zum Ende deres Lebens.
Naja, für Wühlmäuse ist das lang, ne?
Genau.
Aber vielleicht ums
Das ist eine lange Beziehung für sie,
genau. Und warum gerade, also 3%, und warum dann aber, also es gibt dann ja noch andere, warum jetzt dann doch ausgerechnet Präriewühlmäuse und menschliche Liebesbeziehungen, also warum gerade jetzt die?
Mhm. Naja, also erstmal die Forschung mit den Präriewühlmäusen und deren Paarleben ist relativ neu. Und das wurde auch ganz zufällig herausgefunden. In den 70er Jahren, da gab es ein paar Forscher, die waren im Field und dann haben geschlafen. Es gibt eine ganz lustige Geschichte, und sie hatten Likör mit, also einfach eine Flasche, die offen war. Ja. Und dann haben sie gesehen über mehrere Tage, dass immer so Pärchen gekommen sind und haben ein bisschen von diesem Likör geschleckt. Ja. Und dann haben sie aber gesehen, eben, dass das waren immer andere Pärchen. Weil ganz normale Mäuse, viele Mäuse, mit denen wir auch forschen, also die Musculus, die sind eigentlich nicht monogam. Also die sind bekannt, dass sie polygam sind. Und da haben sie begonnen, diese Pärchen zu verfolgen und eben gesehen, dass sie so viele Nestchen bauen. Also dass sie in unterschiedlichen Nestchen schlafen und dass sie Pärchen sind. Und so hat die Forschung begonnen. Dann hat man eben die Tiere ins Labs geholt und begonnen, deren Gehirne zu erforschen.
Also es begann mit Forschern und Likör.
Richtig.
Das, ja.
Also
okay.
Alkohol.
Sehr gut.
Absolut. Ja. Genau. Und als man begonnen hat, eben deren Gehirne zu erforschen, hat man gefunden, dass sie tatsächlich eben Rezeptoren haben, die auch in Menschen mit sozialen Beziehungen verbunden sind, wie beispielsweise Oxytocin und Vasopressin.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also inwiefern lässt sich überhaupt die Forschung an der Präriewühlmaus übertragen auf den Menschen?
Ja, also so... Wie gesagt, also in den letzten, würde ich sagen, 10 bis 15 Jahren hat man ganz viel Forschung mit denen gemacht und mit deren Gehirne, auch so genetische Analyse. Und da hat man gefunden, dass diese Rezeptoren, wenn man die Mäuse vergleicht mit anderen Mäusenarten, da hat man eben Oxytocin in den Weibchen und Vasopressin in Männchen. Also die sind ganz viel mehr exprimiert. Und
also Oxytocin ist dieses Kuschelhormon? Oder
richtig.
Und das andere Hormon?
Vasopressin ist auch ein Liebeshormon, würde man sagen. Und die Verbindungen mit den Menschen sind neu, aber es gibt eine Studie aus Schweden tatsächlich. Hat man 2000 Männer, hat man Genotype von denen angeschaut und dann gesehen, dass tatsächlich bei denen, in welchen diesen niedriger Level von Vasopressin gefunden wurde, die haben auch reportet, dass sie Schwierigkeiten mit Bindungen haben. Also natürlich ist das immer noch eine offene Frage, also darüber werden sich auch, also mehr ihr, die mit Menschen forscht, werdet ihr auch mehr sagen können, aber anscheinend ist das so wirklich, dass sie Exprimieren von diesen Rezeptoren eine wichtige Rolle da spielt.
Aber du hast, also das heißt, inwieweit man eben das, was man anhand von Präriewühlmäusen dann rausfinden kann, kann man auf den Menschen übertragen zu einem großen Teil, weil die einfach uns sehr ähnlich sind?
Also tatsächlich 90% von Genom teilen wir mit Mäusen.
90%, wir sind eigentlich quasi Präriewühlmäuse auch.
Ja,
zu einem großen Teil.
Ja, oder Mäuse allgemein. die sich besser binden können, sind sicher den Präriewühlmäusen ähnlicher. Genau.
Jetzt hast du gerade schon diese Studie aus Schweden angesprochen. Also es gibt ja wirklich, warum sprechen wir jetzt mit dir über Liebe auf den ersten Blick? Ne? Das ist ja die große Frage. Es gibt ein Experiment, wo man eben sich angeschaut hat, was passiert, wenn Mäuse sich für eine Maus, Präriewühlmäuse sich für eine andere Präriewühlmaus entscheiden.
Ja.
Kannst du das in aller Kürze und möglichst für Nicht-NeurowissenschaftlerInnen einmal kurz skizzieren, was dabei rausgekommen ist, was man sich da angeschaut hat?
Ja. Also Experiment war so, dass man eine Gruppe von Präriewühlmäuse hatte und man hat sie mehrere Tage beobachtet. Und da hat man eben gesehen, dass im Durchschnitt die Mäuse 2 bis 3 Tage brauchen, um sich für den anderen Partner zu entscheiden. Manchmal ist das Weibchen, das also die ersten Schritte macht, und manchmal ist das Männchen. Und tatsächlich ist das so, dass nach dem ersten Paaren das Hormonlevel hoch wird und dann bleiben sie zusammen. Das ist aber nicht bei allen so. Diese Studie hat auch reportet, dass ungefähr 10% nicht zusammenbleiben. Also die sind nicht allgemein monogam. Also 90% bleiben zusammen und 10% sind die sogenannten Wanderers. Also die
mal hier, mal da.
Mal hier, mal da, genau. Mhm. Ja.
Richtig. Was bedeutet das dann mit Blick auf unsere Frage, gibt es Liebe auf den ersten Blick bei Präriewühlmäusen?
Also ich denke, weil ich ja wissenschaftlich denke, man kann nicht genau sagen auf den ersten Blick, weil im Durchschnitt brauchen sie ein paar Tage, also auf den ersten Blicken. Natürlich könnte aber sein, dass sie sich schon sehr, sehr früh entscheiden. Im Moment gibt es auch Experimente. Eine Kollegin von mir, Zoe Donaldson, University of Colorado, hat gerade wirklich tolle Experimente, wo sie diese Synchronisierung zwischen zwei Wühlmäusen, also Synchronisieren von Gehirnwellen anschaut. Und da hat sie eben gesehen, dass diese Synchronisierung schon davor da ist, bevor sie eigentlich beginnen, miteinander zu interagieren. Und das finde ich auch sehr interessant, weil es auch einige Studien in Menschen gibt, wo man auch diese Synchronisierung von Gehirnwellen sich angeschaut hat und gesehen hat, dass man eigentlich vorhersagen kann, welche Menschen dann besser sich miteinander verstehen werden.
Und Synchronisierung von Gehirnwellen bedeutet, wenn zwei Menschen ihre Gehirnwellen sich anpassen, oder was bedeutet das, dass die dann eine besondere Verbindung haben?
Richtig, okay. Genau. Das misst man eben mit Elektroden, und da könnte man sehen, wie sich die zwei Gehirne synchronisieren. Richtig.
Nils und Johanna, ich habe ja vorhin das Publikum gefragt, wie sehr glaubt ihr an die Liebe auf den ersten Blick und wie würdet ihr euch denn da einsortieren? Also von 1 gar nicht bis 5 komplett.
Also ich kann sagen, dass die Menschen daran eher glauben. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier repräsentiert ist, aber in der Regel so bei 5. Wir glauben an die Liebe auf den ersten Blick, wir praktizieren es auch.
Und du?
Ich persönlich?
Du persönlich?
Ich glaube, man kann sich in wenigen Sekunden verlieben und man entscheidet sich auch nach wenigen Sekunden, wenn man jemanden sieht, ob man sich sympathisch findet oder nicht und auch, ob man sich eine Sexualität, Intimität vorstellen kann. Ob das eine gute Idee ist, darauf Langzeitbeziehungen aufzubauen, da würde ich nochmal ein bisschen Vorsicht walten lassen. Also ich schlage dann immer vor, findet man sich nach 7 Sekunden super? Ist es wahrscheinlich eine gute Idee, so bis zu 1,5 Jahre miteinander zu verbringen? Alles darüber hinaus würde ich dann nochmal mit weniger Hormonlevel und kühlem Kopf überlegen.
Und du, Nils?
Ja, kann ich mich auch sehr dahinter stellen. Ich würde das umdefinieren. Es gibt auf jeden Fall Verlieben auf den ersten Blick. Da würde ich mich persönlich auch bei 5 sehen, auch schon aus eigener Erfahrung, weil ich mich in meine Lebenskomplizin tatsächlich auf den ersten Blick verliebt habe. Aber das hat in diesen Situationen mindestens genauso viel mit mir zu tun wie mit der Person gegenüber. Es hat was damit zu tun, was ich gerade brauche und wonach ich suche, was ich auf diese Person dann projiziere. Und das gibt es dann auf jeden Fall. Was die Liebe dann ausmacht, also das, was ich zum Beispiel nenne, die Sehnsucht danach und den Prozess davon, sich in eine andere Person zu beheimaten, das kommt danach. Aber den Impuls, das zu wollen oder eine Anziehungskraft zu spüren und dieses Moment des Verliebens, das gibt es auf jeden Fall.
Also das Publikum, alle, die das Handy rausgezückt haben zum Abstimmen, konnten das live miterleben. Ich kann es euch mal so rüberhalten. Also 26%, das ist die größte Gruppe, hat sich bei der 3 eingeordnet, also so ein bisschen unentschieden. und 25% bei 2 und dann 20% bei 1. Also ich habe auch gesehen im Live-Voting, die bei 1 waren, haben direkt abgestimmt und dann hat sich das so langsam in die Mitte gerade entwickelt.
Enttäuschten.
Ja, man muss schon sagen, die meisten glauben nicht an Liebe auf den ersten Blick nach diesem Umfrageergebnis jetzt.
Ich weiß nicht, ob das irgendein Studiendesign überlebt hätte, unsere Art zu fragen, weil wir natürlich direkt nach einem Mythos gefragt haben. Das ist vielleicht auch nicht so ganz sauber. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz darauf eingehen, weil du meinst, die meisten Menschen glauben an die Liebe auf den ersten Blick.
Ja, die meisten haben es auch schon mal erlebt, dass man jemanden sieht und sich dann sofort in der Person verliert. Interessanterweise ist das meistens eher das Selbst, was sich im anderen spiegelt. Also man verliebt sich auch zum Teil darin, wer man selbst gespiegelt bekommt zu sein. Und das gefällt einem dann so gut, dass man das auf die andere Person projiziert und sich dann sehr gerne in deren Nähe aufhalten möchte. Macht ja auch total Sinn. Später, wenn es dann von der Verliebtheit, können wir so unterteilen, zur Liebe übergeht, haben wir ganz andere Themen. Also dann kommt die ganze Unvereinbarkeit des anderen. Also immer, wenn wir länger mit jemandem zusammen sind, erleben wir auch so irgendetwas im anderen, was unmöglich für uns zu akzeptieren ist. Und dann geht es eben darum, wie gehen wir eigentlich mit unseren Unvereinbarkeiten und ewigen Problemen um? Und dann bedürfen wir Skills, Nachdenken, überlegtem Handeln und Entscheidungswillen.
Da kommen wir auch gleich noch mal ein bisschen genauer drauf zu sprechen.
Aber 7 Sekunden für 1,5 Jahre, das ist nicht lang, ne?
Nee, aber das lohnt sich.
Ich finde es gut, dass du hier so handfeste Hinweise uns auch direkt mitgibst, die man so anwenden kann.
Ich frage mich halt, wie man das dann vielleicht, also beim nächsten Date, wenn jetzt, weiß ich nicht, jemand auf ein Date geht, ob man dann mitzählt auch so, ob man so eine Stoppuhr irgendwie einbaut oder wie man dann so diese 7 Sekunden, ich stelle mir das vor, 7, okay, nee, ciao. Das mit uns hält keine 1,5 Jahre.
Also sehen wir ja jetzt gerade auch in der Online-Dating-Forschung, die Dates werden kürzer, wir machen die ganz schnell, erledigen das zügig und übersehen dabei manchmal auch das Gute. Ich würde jetzt keiner Beschleunigung beim Daten zustimmen wollen, öffentlich.
Gut. Aber was meinst du mit, die Dates werden kürzer? Also sozusagen die Treffen, wo die werden kürzer?
Ja, wir folgen so einer Low-Cost- und Effizienzlogik, würde ich sagen. Also wir versuchen wenig zu investieren, wenig Geld, wenig Emotionen, wenig Erwartungen. Leider wird auch enttäuscht, wer nichts erwartet. Also es macht erstmal Sinn, aber es hält nicht, was es verspricht. Und dann versuchen wir effizient zu daten, also möglichst viele, ein paar die Woche, manchmal ein paar am Tag und hoffen dann darüber, das Gute zu finden. Tatsächlich ist das so, wenn wir der Logik folgen, übersehen wir manchmal das Beste und verhalten uns auch auf eine Art und Weise, dass wir uns manchmal selber nicht mehr leiden können. Und das tut dann weh.
Darf ich noch einmal zu den Mäusen kommen? Also bei den Präriewühlmäusen. Mir tut ein bisschen leid, dass wir jetzt kein Foto von denen hier haben, weil jetzt würde ich die auch eigentlich gerne sehen. Bei den Präriewühlmäusen, kannst du was dazu sagen, was bei denen dann, also auch wenn die dann so 2-3 Tage, ne, dann haben sie sich für einen Partner, Partnerin entschieden. Vielleicht geht das aber auch schon schneller. Wonach entscheiden die das denn dann? Kannst du dazu was sagen?
Ja, also die Forschung ist immer noch in Gange, aber die Wissenschaftler glauben, dass Geruch da eine sehr wichtige Rolle spielt. Also bei den Mäusen allgemein ist Geruch etwas, was wirklich sehr wichtig ist, und auch Hormonlevel, also wie du auch bereits erwähnt hast, also wie bei den Menschen auch. Aber jetzt so ganz genau, also wie sie sich miteinander verhalten, das wissen wir immer noch nicht. Und tatsächlich gibt es jetzt so neue Methoden mit maschinellen Lernen, wo man so ganz feine Bewegungen versucht zu untersuchen, also ob sich jetzt Weibchen bewegen in eine ganz bestimmte Art, und das gefällt dann den Männchen. Bei manchen anderen Tierarten ist das viel offensichtlicher, wie beispielsweise bei vielen Vögeln, ja, die dann wirklich, die dann wirklich tanzen. Das ist jetzt nicht so klar bei den Mäusen, aber es gibt ein bisschen Forschung in die Richtung, gerade um das herauszufinden, was das genau ist.
Ja. Es gibt auch noch eine Frage zu den Mäusen, nämlich kann man überhaupt bei Mäusen von Liebe sprechen, oder geht es möglicherweise nicht primär um Funktionalität?
Naja, wenn sie sich dann entscheiden, wirklich mit diesem einem Weibchen oder einem Männchen zusammen zu bleiben, würde ich schon sehr wohl glauben, dass das Liebe ist, weil es gibt eben viele Mäusegruppen, auch ich habe sie im Lab an meinem Institut, die sowas nicht haben. Also dann geht das wirklich um die Funktionalität, also eben das, jeder mit jedem sozusagen. Aber bei diesen bestimmten Wühlmäusen ist das so, dass sie zusammen bleiben. Und dann würde man sich fragen, und warum nicht Liebe?
Und jemand anders fragt auch noch, kann ich meinen Vasopressin-Level messen lassen?
Ja, tatsächlich, das geht. Ja, das kann man. Also heutzutage mit genetischen Methoden kann man, Level von den Genen, die exprimiert wird. Also eben diese Studie in Schweden hat das genau gemacht. Und da muss ich auch noch was dazu sagen. Auch eine Studie vor kurzem. Also diese Präriewühlmäuse, sie haben Geschwisterart. Das sind Meadow Voles. Wichtig ist auch zu sagen, Präriewühlmäusen auf Englisch sind Prairie Voles. Eben Voles ist Anagramm für Love. Love. Ja. Kann man sich merken. Und da gibt es eben Meadow Voles. Da musste ich eben heute früh googeln, wie nennt man sie auf Deutsch. Das sind Wiesenmäuse. Die schauen fast genauso aus wie die Präriewühlmäuse, sind aber nicht monogam, sind polygam. Und da war eine Studie vor kurzem, Larry Young-Gruppe, da hat man eben in deren Nucleus accumbens, und das ist eben dieses Gehirnregion, das mit Belohnung in Verbindung steht, und da hat man genau diese Rezeptoren gefunden, Vasopressin-Rezeptoren, hat man genetisch die Vasopressin-Rezeptoren also exprimiert, und tatsächlich haben dann diese Wiesenmäuse, die normalerweise nicht monogam sind, haben begonnen, sich zu binden. Und das fand ich sehr spannend. Ja.
Wir haben jetzt viel über Hormone gesprochen, über Geruch. Nils, was würdest du sagen, welche Rolle spielt das Aussehen bei Liebe oder Verliebtheit auf den ersten Blick?
Tatsächlich erstmal eine nachrangigere, als man denkt. Zuerst kommen die Hormone und die Gesamtsituation ins Spiel. Hat man auch lustige Sozialexperimente gemacht, dass man Menschen auf eine Achterbahn geschickt hat, und dann hat man den Leuten davor Fotos von Menschen gezeigt und danach. Und es war einhellig so, dass die Menschen, die Achterbahn durchstanden haben, die Fotos danach attraktiver fanden als davor. Das heißt, wenn wir von dem Moment oder der Phase der Verliebtheit sprechen, dann ist das was sehr Körperliches, und dann ist die Wahrnehmung der Attraktivität an ganz viele Dinge gekoppelt, die erstmal nur was mit uns zu tun haben und nicht mit der anderen Person. Oder es gibt auch ein bekanntes Experiment, wo man Menschen über eine lange, sehr dramatische Hängebrücke geschickt hat, und dann war am Ende eine Person, die dann einen Fragebogen mit denen gemacht hat. Und es war dann relativ häufig, dass diese Person um ihre private Telefonnummer gebeten wurde, weil die Leute davor die Hängebrücke bewältigt haben und so in einem Ausnahmezustand, in einem hormonellen Ausnahmezustand waren, dass sie das so empfunden haben. Aber wenn es dann um die Liebe danach geht, also diesen Wechsel, diesen Wandel von Verliebtheit zu Liebe, dann kommen wir eher in den Bereich, dass man Attraktivität und Vereinbarkeit von Werten und von Plänen tatsächlich eher bewusster wahrnimmt. Und das ist das, wovon Johanna ja auch schon gesprochen hat. Dann müssen wir sehen, wie wir da einen Rahmen für schaffen und das miteinander aushandeln. Aber in dieser Phase, die man auch als Limerenz bezeichnet, in dieser Verliebtheitsphase, ist das alles sehr körpergesteuert.
Spricht das jetzt für ein Action-Date oder dagegen?
Das spricht für zwei Formen von Dates. Das spricht auf jeden Fall für ein Date, wo wir uns ein bisschen in Wallung bringen und davor was gemeinsam positiv gemacht haben. Und danach spricht es für diese Form von Date, die in den letzten 10 Jahren auch immer bekannter geworden ist, wo Menschen, die sich daten, sich so Fragen vorlesen, um möglichst schnell eine Form von Intimität herzustellen. Also Fragen zum Beispiel, was ist die früheste Erinnerung, die du hast? Was brauchst du, wenn es dir ganz besonders schlecht geht? An wen wendest du dich, wenn du Spaß haben willst? Das sind Fragen, mit denen man sehr, sehr schnell in einem kurzen Zeitraum Intimität herstellen kann. Und dann hat man das Gefühl, dass man dem Gegenüber näher ist, als wenn man so ein normales Smalltalk-Gespräch anfängt mit normaler Geschwindigkeit und sich an diese Fragen erst herantastet, weil man ja auch irgendwie die Gepflogenheiten wahren will und man will die Linien nicht übertreten. Und das sind so die beiden Settings, in denen Dating und Lieben, Verliebtheit heute stattfindet.
Also erst Hängebrücke und dann ein Kaffee mit den Fragen.
Ja.
Alright. In 7 Sekunden.
Wollen wir unsere nächste Frage stellen?
Ja, wir müssen zum zweiten Mythos kommen. Mit Blick auf die Uhr.
Mythos 2 ist, du musst nur den, die Richtige finden, dann wird alles gut.
Also es gibt, das ist natürlich der Mythos, wenn der richtige Partner, die richtige Partnerin da ist, dann funktioniert die Beziehung auch, so kurz zusammengefasst. Und da würden wir euch jetzt natürlich auch ganz gerne nochmal bitten, könnt nochmal euer Handy rausholen und abstimmen. Würdet ihr dieser Aussage zustimmen? 1, gar nicht. 5, tutto completi. Mit dem richtigen Partner, Partnerin ist im Grunde genommen easy going.
Johanna, woher kommt diese Überzeugung eigentlich? Du musst nur den Richtigen finden, dann wird alles gut. Du hast einfach nicht den Richtigen gefunden.
Ich glaube, ein bisschen aus den Medien. Zumindest auch. Also da ist das Narrativ so ganz stark, dass es vielleicht den einen oder die eine Richtige gibt und dass wir dann auch eine bestimmte Form von Beziehung, die enorm erfüllend ist, leben können. Also ich sage immer, das ist dann so Liebe als die Kirsche auf der Sahnetorte. Also es ist dann sozusagen das i-Tüpfelchen auf einem gelingenden Leben, was für uns irgendwie dazugehört und worauf wir dann auch stolz sind, wenn es irgendwie gut aussieht und es soll am besten Mehrwert bringen. Also es soll uns irgendwie auch dienlich sein und sich toll anfühlen. Also man soll da exotischen Sex bekommen und andauernde Leidenschaft und irgendwie auch eine Hilfe, wenn man umzieht und jemand, der für einen da ist und Intimität, Nähe und Ehrlichkeit, all solche Dinge. Ja, und die Idee ist eigentlich schon alt, also auch philosophisch gab es mal so die Idee, die Menschen sind unvollständige Hälften und wenn man die andere Hälfte gefunden hat, wird man zu einer vollkommenen Kugel, also nicht nur in den Medien, aber die Medien pushen dieses Narrativ schon sehr, auch in Filmen. Man findet sich,
schon die Pupillen zu Platons Zeiten haben die Medien ein.
Die Pupillen weiten sich und dann endet ja auch meistens der Film, weil jetzt alles gut ist.
Du hast das jetzt so ein bisschen zusammengefasst, als würdest du deine Steuererklärung machen, also so diese einzelnen Punkte.
Ich wünschte, ich würde meine Steuererklärung machen.
Das ist nochmal ein anderes Thema, aber können wir mal gucken, ob wir da das nächste Mal drauf schauen. Nein, aber was ich damit sagen will, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, das ist veraltet, ne? Und hast es so ein bisschen runtergebetet irgendwie. Also offensichtlich hältst du nicht so viel von diesem Mythos, oder? Was daran würdest du sagen, ist zu alt oder falsch?
Also ich glaube, die Liebe, wenn wir uns die in der Forschung angucken oder auch die Beziehung nach den anderthalb Jahren circa, das ist ein Ringen mit dem Leben, ein Ringen um die eigene Identität. Wer bin ich im Angesicht von dir? Wer kann ich sein? Welche Art Mensch bin ich eigentlich, wenn ich jemanden an mich ranlasse? Das ist eine Kernerschütterung, wenn man sich traut, und eine Einladung vom Leben, sich fundamental zu verändern, ein Katalysator zur Selbstentwicklung. Und das übersehen wir gerne. Wenn es dann hart wird, was sozusagen auch nach der Theorie die Einladung vom Leben ist, hey, weiterentwickle dich, jetzt kannst du dir deine eigenen Trigger wirklich mal angucken und an dir lernen oder im Angesicht des anderen an dir lernen, dann denken wir haben eine Krise und suchen nach jemandem, der besser oder die besser passt. Und das ist eigentlich schade, weil wir dann das Potenzial genau verpassen, dass wir uns jemanden unterbewusst gesucht haben, der uns so krass anträgert, dass wir uns weiterentwickeln dürfen. Und deswegen braucht man sich auch nicht wundern, dass man eigentlich programmatisch, also einprogrammiert und immer in einer Krise endet, wenn man in einer Beziehung ist, in der man genug Nähe zulässt. Weil das ist sozusagen ein bisschen die Aufgabe, will ich mal sagen.
Das heißt, man muss sich damit abfinden, sagst du, dass die Krise zur Liebe dazugehört?
Ich würde die Krise einladen, begrüßen, durcharbeiten, ohne zu zeigen, also oder auf sich zu zeigen, gucken, was sagt das eigentlich über mich aus? Also was sagen die Trigger eigentlich über mich aus? Was sind meine Themen? Und dann sage ich immer so, liegt das Gold auf der anderen Seite? Und dann ist auch Langzeitbeziehung, die sinnvoll ist und nicht toxisch, zerstörerisch, ermüdend, schrecklich und entleert möglich. Aber es ist dann immer noch kein seichtes Dahinsegeln. Also ich glaube, das leere Versprechen bleibt leer.
Und die Gegenfrage wäre doch auch, wozu gehört Krise denn nicht dazu? Und warum wollen wir ausgerechnet die Liebe davon ausnehmen? Also es gibt doch gar keine Zusammenhänge, die nicht auch in Krise sind und durch Krisen durch müssen. Und
ja eben, deswegen will man doch, dass die Liebe nicht die Krise ist, sondern das Ende der Krise.
Die Liebe ist nicht das Ende der Krise.
Sehr gut.
Können wir für diesen Triggerpunkt, kannst du dafür mal ein Beispiel machen? Also was beispielsweise so ein, wo du sagen würdest, yo, das ist ein Triggerpunkt, der viel mehr über mich aussagt, als über diese Beziehung oder meinen Partner.
So. Ich sag mal, womit ganz viele auch in der Praxis landen und auch hier wahrscheinlich alle sich so verhalten können. Warum kommen die meisten Paare in eine therapeutische Praxis? Wegen Unordnung. Unterschiedliches Ordnungsempfinden wegen Unordnung.
Ist es wirklich auch bei anderen so?
Bei allen anderen auch. Warum kommen Paare wegen Unordnung zum Therapeuten, zur Therapeutin? Nicht, weil da Socken liegen, sondern wegen der Bedeutungszuschreibung zu den Socken. Du lässt die Socken liegen und ich sag dir das. Und du lässt die nochmal liegen. Was machen wir dann? Wir sagen nicht, da liegen nochmal Socken, sondern wir sagen,
du lässt die Socken immer liegen.
Du lässt die Socken immer liegen, eine Verallgemeinerung, Generalisierung, was noch? Du respektierst mich nicht. Und dann geht's auch noch weiter, es wird immer dreckiger. Du bist eine Sau, du verdienst, dass deine Steuererklärung nie läuft, weil du bist ein dreckiger Mensch.
Das beschäftigt dich.
Und dann ist es interessant, dann hört leider die Kommunikation meistens auf. Also wir gehen dann in die Abwehr, wir sagen dann nicht, was an mir ist eigentlich ein dreckiger Mensch, könnte es sein, dass ich das mit der Steuer verdiene, sondern wir sagen, wow, du hast mich abgewertet, also wehre ich mich. Und dann sage ich, du bist eine zwanghafte Neurotikerin, was ist dir denn die Ordnung so wichtig, kannst du dich denn nie entspannen? Also wir sind in der vollen Generalisierung und Bewertung und gerne auch Abwertung, um uns selber zu stabilisieren. Das ist nicht Boshaftigkeit oder weil man sich oder der Beziehung schlecht will, sondern man versucht sich darüber zu stabilisieren. Und interessant ist es dann, wenn man wieder über die Bedeutung spricht. Also wenn dann derjenige, der die Socken liegen lässt, sagt, weißt du was, ich guck mal bei mir selber. Ich lasse die Socken liegen, weil meine Stiefmutter hat mich früher verprügelt, wenn Unordnung war, und für mich bedeutet das Freiheit. Und dass ich hier meine Socken ab und zu liegen lassen darf, das verändert mein ganzes Leben, weil ich mich bei dir sicher fühle. Und das kann man jetzt schwer hassen, ne? Aber die und dann kann die andere Person im besten Fall zurück sagen, und bei uns war es früher immer dreckig und irgendwie habe ich das Gefühl, und über uns wurde gelacht und ich habe existenzielle Not, weil ich habe das Gefühl, ich verliere die Kontrolle Und für mich bedeutet Ordentlichkeit, dass wir es zusammen schaffen. Und dann kann man Kompromisse finden.
Nils, du nickst sehr zustimmend.
Ja, bin da auch dabei. Ich würde auch, um auf die Frage zurückzukommen, eine Eins geben, also schon rein aus statistischen Gründen. Und Menschen gibt es seit etwa 100.000 Jahren. Es gab ungefähr 100 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Die Wahrscheinlichkeit, dass der oder die Richtige mit uns hier und heute studiert oder hier in diesem Raum sitzt, ist dann doch eher relativ unwahrscheinlich. Das bedeutet, wir müssen uns für diese Beziehung richtig anfühlen und richtig machen. Und das hat was mit Arbeit zu tun, das hat was damit zu tun, dass wir für die Liebe einen Rahmen schaffen müssen. Meiner Ansicht nach, das hat Johanna im Prinzip nicht so gesagt, wie ich es sagen würde, aber das steht dahinter, gibt es für jede Beziehung einen Beziehungsvertrag, den wollen sich die meisten nicht angucken, aber da stehen so die Sachen drin, mit denen wir für gewöhnlich in eine Beziehung gehen. Die ganzen Stereotypen, die wir so mitbekommen haben, wie Männer und wie Frauen zu sein haben, wie Beziehung auszusehen hat, wie Liebe auszusehen hat, ob wir ein Kind wollen, wie oft wir Sex haben, wer für was zuständig ist, wer die Socken wegräumt, wer die Ordnung hat. Und das läuft so mit und wir gucken uns das nicht an. Das bedeutet, wir führen nicht die Beziehung, die wir miteinander führen könnten, sondern die Beziehung, von der wir glauben, sie haben zu müssen und scheitern dann daran. Und deswegen bin ich auch froh, dieser Frage eine Eins zu geben, weil ich den Eindruck habe, dass die romantische Vorstellung von Liebe die Beziehung vergiftet, die wir tatsächlich haben. Die Liebe, die zwischen Menschen möglich ist, wird dadurch klein geredet und gehässig gemacht. Und es gibt viele Momente, in denen Liebe eigentlich noch einen Raum finden könnte und sollte, wenn wir aufhören würden, von ihr so viel zu verlangen. Wenn wir zum Beispiel mit großer Selbstverständlichkeit davon ausgehen, dass wer sich liebt, der muss doch auch zusammenwohnen können, der muss doch auch verreisen können, der muss gemeinsam Kinder erziehen können, der muss ein gemeinsames Ordnungssystem haben. Das ist ja komplett absurd, dass Liebe dafür verantwortlich sein soll, dass sich das dann von selbst ergibt, sondern das muss man aushandeln und das ist unsexy und langweilig und nervig, aber Liebe ist niemals genug und wir brauchen den Rahmen dafür und deswegen ist die Eins da auch richtig.
Sanja, kann man was an den Präriewühlmäusen diesbezüglich, also ich frage mich ja dann schon, da gibt es ja offensichtlich dann doch auch den einen richtigen Partner, Partnerin, oder? Weil die verbringen ja dann ihre 2-3 Jahre zusammen.
Ja, anscheinend. Ich meine, ich versuche das auch so in Verbindung jetzt mit den Menschen zu bringen. Natürlich, wir wissen jetzt bei den Mäusen nicht, ob sie streiten.
Was die Triggerpunkte sind.
Genau.
Socken werden keine getragen.
Richtig, genau. Schwierig. Genau, richtig. Ja, also ich hoffe wirklich, dass wir das in den nächsten Jahren darüber mehr lernen werden. Also eben, ob sie ab und zu auch streiten. Oder man könnte sich Experimente überlegen, also ob sie zusammen Probleme lösen können. Also wie gesagt, diese Forschungslinie ist so neu, dass man das jetzt nicht so genau beantworten kann. Und eben, ich habe vorher von der Kollegin Zoe Donaldson, die war in Berlin vor ein paar Monaten, die habe ich auch hier getroffen.
Das ist die diese schwedische Studie gemacht hat?
Nein, das ist die in Amerika, die diese bestimmten Zellen in Nucleus Accumbens gefunden hat, die aktiv sind, nur wenn man sich mit dem Pärchen verbindet. Mhm. Und sie hat jetzt auch gesehen, dass das jetzt nicht nur diese Zellen sind, sondern wirklich, und das ist in Verbindung mit dieser Synchronisierung von den Gehirnwellen, aber auch von den ganzen Transkriptomen, also die nennt das auch, Genetik, das Synchronisierung, also dass diese Mäuse sich sehr ähnlich sind, die sich füreinander entscheiden, ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das bei den Menschen auch so? Ich muss immer an meinen Mann denken. Wir haben uns während des Studiums kennengelernt und im ersten Jahr dachte ich, das ist die nervigste Person, die ich jemals getroffen habe. Und wir haben wirklich, jetzt wo wir darüber reden, eben durch die Krise, also wir haben wirklich sehr viel diskutiert, sehr viel miteinander gestritten. Mittlerweile sind wir 17 Jahre zusammen.
Wow.
So. Ja, genau. Also
ist er auch Neurowissenschaftler?
Nein, er ist der Informatiker.
Ja. Dazu passt eine Frage aus dem Publikum. Ab wann ist eine Krise nicht mehr einfach Teil der Liebe, sondern ein Grund, sich zu trennen?
wenn sie dafür sorgt, dass wir aus dem gemeinsamen Wohlwollen füreinander fallen und Groll aufbauen und uns gegeneinander stellen, wenn sie uns dazu veranlasst, von der Wahrhaftigkeit gegenüber der anderen Person und uns selbst abzurücken. Das heißt, es gibt in Beziehungen wie überall ein Recht auf Geheimnis, aber es gibt auch die Verpflichtung, meine Partnerin, mein Partner, die Möglichkeit einer informierten Entscheidung zu ermöglichen. Und wenn ich das nicht tue, dann verrate ich sie. Wenn ich nicht mehr mit der Wandelbarkeit meines Gegenübers Schritt halten kann oder meine eigene mehr Raum braucht und wenn ich kein Interesse mehr habe, absolut kein Interesse mehr, wenn ich überhaupt keine Wissbegier, keine Neugier mehr auf meine Partnerin, meinen Partner habe, dann ist es Schluss. Oder auch, wenn einfach noch Liebe da ist und diese Dinge, die ich genannt habe, inhärent der Beziehung sind. Das heißt, ich habe tatsächlich insbesondere jetzt in meiner Lebensmitte relativ viele Paare getroffen, wo noch viel Liebe vorhanden war, die aber trotzdem den für sich richtigen Schritt gegangen sind, um sich zu trennen, weil einfach zu viel auf der Ebene dessen, in welchem Rahmen das stattfinden kann und sollte, nicht funktioniert hat. Und dann trennt man sich in Liebe. Das ist auch okay.
Johanna, du hast vorhin gesagt, was das Unterbewusstsein auch für eine Rolle spielt bei der Suche nach der Partnerin oder dem Partner und wie man sich da findet. Und du beschäftigst dich auch viel mit dieser Frage, wann passen eigentlich so Menschen auch zusammen? Kannst du uns nochmal sagen, wie ist das mit dem Unterbewusstsein? Wie viel Einfluss hat das darauf, wen man mag?
Das ist und warum? Unsexy manchmal, ne? Ja. Mhm.
Ja, bitte mit den Triggern, also wie ist das dann mit dem Unterbewusstsein und den Triggern in der anderen Person?
Ja, das Unterbewusste und das Vorbewusste spielt schon eine ziemliche Rolle, passt aber nicht so gut zu unserer Idee von Kontrollgewinn über das Leben. Also wir haben ja so gerne die Idee, Freitag habe ich Zeit, dann hätte ich gern ein Date, dann suche ich mir auf einer Online-Dating-Plattform jemanden, der da auch Zeit hat und dann möchte ich gerne, dass sich am Freitag Romantik produziert. Ist ein bisschen so wie die beste Party des Jahres am Silvesterabend anzustreben. Leider ist das so, dass sich spontane Gefühle und Resonanz gerne dann entzieht, wenn wir versuchen es zu produzieren. Wir können es aber natürlich ein bisschen wahrscheinlicher machen. Aber das steht so diametral dem entgegen, was wir kollektiv versuchen. Also wir wollen gerne das Gefühl haben, wir können Liebe produzieren, wenn wir sie brauchen. Wenn sie uns passt, weil wir zum Beispiel ein Kind haben wollen, weil wir in einem gewissen Alter heiraten wollten. Oder wir wollen jetzt gerne Polyamore Liebe produzieren, weil es irgendwie exotisch wirkt, einladend, spannend, der Zeitgeist ist, oder man versucht, so eine offene Beziehung zu leben, weil man das Gefühl hat, das ist die Norm der Liebe, die soll exotisch sein. Wer ist schon gerne cis-heteronormativ und in einer monogamen Beziehung reicht das aus und mag es auch noch gerne nur missionarisch, ist schon fast ein Problem, ne? Oft kommen Paare auch in die Therapie und sagen, wir machen es einmal im Monat und eigentlich immer auf die ähnliche Weise. Wir haben ein Problem. Und dann sagt man statistisch nicht, Ihnen geht's gut. Und dann reicht das manchmal auch schon. Also wir haben so eine Diskrepanz zwischen den Vorstellungen und dem, was wir versuchen zu produzieren. Und da ist das Unterbewusste eben total dabei, uns auch viele Striche durch die Rechnung zu machen. Wir wollen vielleicht seicht dahin segeln und eine Liebe, die das Topping auf unserem coolen, hippen Leben ist. Und dann bringt uns unser Unterbewusstes einen krassen, eine ultimative Krise und einen Trigger, um uns einzuladen, uns selbst zu entwickeln, obwohl wir eigentlich müde sind. Aber nichtsdestotrotz finde ich, wir dürfen wieder mehr Raum einräumen für das Mystische, alles, was spannend ist, sozusagen beyond der Konsensliste. Ne? Konsens ist super wichtig, aber viele Dinge bei Liebe und Sexualität können wir nicht mal formulieren, wissen wir nicht mal selber und können wir auf keine Konsensliste schreiben. Das heißt nicht, dass Konsens nicht einhalten cool ist, aber dass es mehr so ein subtiles Stochern im Nebel ist, als eine Liste, die wir ausdrucken können.
Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wenn wir dich hier als Wissenschaftlerin einladen, dass wir dann auf das Mystische direkt kommen.
Psychoanalyse ist mitgekommen.
Ich frage mich dabei, also das klingt ja dann schon wirklich so, auch wenn wir so über die Triggerpunkte sprechen und dass das am Ende des Tages wahrscheinlich mehr mit mir zu tun hat als mit meinem Partner, Partnerin oder so. Was muss ich denn dann machen selber oder was kann ich dann selber machen, um eine gute Beziehung zu führen? Also es klingt ja so, als müsste ich mich erstmal komplett bereit machen, damit ich überhaupt eine Beziehung führen kann.
Nee, man muss sich nicht bereit machen, sich auch nicht selber lieben oder so. Es ist okay, wenn man sich okay mittel findet.
Sagt Johanna Degen.
Ist auch so. Also man muss nicht jetzt selber ready werden oder so, sondern eigentlich darf man mit offenem Visier reinspringen, aber dann auch wirklich gerne bei sich gucken. Also dieser ausgestreckte Zeigefinger, was du mir antust, das ist jeder Trigger ist deine Schuld. Und dann die Generalisierung und Abwertung, was wir vorhin schon am Beispiel hatten, das ist wirklich Gift. Eigentlich wäre es schöner, im Idealfall nach dem Buche, man würde sich antriggern, freundschaftlich die Hand geben und sagen, jetzt gucken wir mal jeder bei uns und helfen uns gegenseitig noch bei sich selber zu gucken, ohne die Abwertung, Bewertung und Zuschreibung. Das ist nicht so einfach, aber das wäre sozusagen die Denkfigur.
Und es ist dann aber nicht so, dass ich quasi mit jedem Menschen eine gute Beziehung führen kann, wenn ich immer bei mir bin und nur gucke, okay, ne, wie komme ich jetzt damit klar? Das klingt ja, könnte man ja jetzt auf die Idee kommen, okay, also den einen gibt's auf jeden Fall nicht. Wenn ich bei mir bin, dann kann ich eigentlich mit ganz vielen Menschen eine gute Beziehung führen. Theoretisch?
Theoretisch. Jetzt ist nicht jeder gleich sympathisch, aber. Und manche wollen auch nie bei sich gucken. Also eigentlich sagt man immer so, jemand auf dem gleichen Erkenntnislevel ist eine gute Idee. Jemand, der genauso viel Lust hat, bei sich zu gucken. Jemand, der genauso viel Lust hat zur Tiefe. Und da ist auch das, jetzt muss ich nicht immer unterbewusst sagen, das Intuitive ist auch eine gute Hilfe. Man hat manchmal das Gefühl, wir haben ein Vibe zusammen. Wir führen so coole Gespräche. Dann hat man meistens eine ähnliche Tiefe und darf sich auch im Übrigen darauf verlassen, dass sich Liebe im Zusammenspiel entwickelt. Also wenn man es selber fühlt, fühlt es der andere wahrscheinlich auch. Also außer es ist pathologisch verzerrt, kann man sich fast darauf verlassen, oh, wir haben voll den schönen Abend, der andere sehr wahrscheinlich auch. Mhm. Sonst ist es schon ein bisschen komisch, ja.
Haben Mäuse auch ein Vibe?
Bestimmt.
Eine Welle, ja. Gehirnwelle.
Ja. Ja. Ähnliche Gehirnwellen dann. Daran kann man sehen, ob sie dann einen gemeinsamen Vibe haben oder
genau,
nicht.
Genau, ja. Ob sie richtig auf der gleichen Welle sind, ja.
Aber wir wissen nicht, ob Mäuse auch an ihrer Beziehung arbeiten, nehme ich an, oder?
Das wissen wir leider nicht. Also ich fände das wirklich spannend, wo du mir die Frage vorher gestellt hast, dachte ich, daran muss man forschen.
Glaubst du denn, das geht? Glaubst du, wenn wir hier in 10 Jahren wieder sitzen und wieder über Präriewühlmäuse sprechen, dass wir dann mehr schon wissen?
Ich denke schon.
Du denkst schon?
Ich denke schon, ja.
Wir bleiben da dran. Ja. Ich fand noch eine sehr spannende Frage aus dem Publikum. Kann man glücklich mit einer Person zusammenbleiben, wenn es draußen so viele andere Optionen gibt? Ja, ich denke, wir wissen alle, was gemeint ist, ne?
Wäre jetzt auch meine Gegenfrage, warum sich das ausschließt. Also das wäre ja erstmal eine Frage, wie man die Beziehung definiert. Es kann ja auch Teil der Beziehung sein, dass man die anderen Optionen wahrnimmt, in welcher Art und Weise auch immer. Und da fängt doch die Frage nach dem Definierungsraum doch schon an. Also die Definierung, die da mitschwingt, ist, wir organisieren uns monogam und das macht man nicht, das ist Teil des Beziehungsvertrags. Und wie komme ich damit klar, dass wir uns monogam lieben wollen, dass das zwischen uns steht und gleichzeitig andere Menschen attraktiv für mich sind oder mir anbieten, eine Beziehung mit mir zu führen. Ich würde schon dem Raum geben wollen, dass wir Liebe und insbesondere auch Sexualität zu wenig zutrauen. Wir legen ein ganz hohes Augenmerk darauf, dass wir mit Begehren zum Beispiel immer irgendwo hin wollen oder Dinge an uns heranholen wollen. Und sobald wir die in der Nähe haben, begehren wir die nicht mehr, weil dann sind sie sicher und dann haben wir die ganz dicht an uns dran. Was wir uns weniger angucken, ist das Begehren, was in größtmöglicher Nähe entsteht. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel One-Night-Stands haben, dann spulen die meisten Menschen ein Standardprogramm ab. Das von dem, was sie denken, was so Common Sense ist, was man eben bei solchen Begegnungen so macht. Nichts zu Krasses, nichts, was irgendwie zu weit draußen ist, sondern eben so den Standard. Und all die Dinge, die uns wirklich berühren und die uns erfüllen, die uns mit Freude und mit Lust erfüllen, die heben wir uns auf für Leute, denen wir richtig tief vertrauen, die wir sehr, sehr lange kennen. Das bedeutet, dass wir dann auch lieben und begehren einen Menschen, der uns begehren soll und Sex mit uns haben soll, mit allem, was diese Person hat und über uns weiß, mit Händen, die schon 1000 Mal auf uns drauf waren und genau wissen, was sie zu tun haben. Diese Form von Begehren, die gibt es auch. Nicht nur die, oh mein Gott, der da hinten ist so schön und die ist so schön und den hatte ich noch nicht, sondern ich habe mit dir schon 1000 Mal Sex gehabt und muss das dringend noch 1000 Mal haben, weil das fühlt sich so, so gut an.
Johanna, du hast ja viel
zu Tinder. Nicht das Ressentiment dabei im Bett. Du, ne, theoretisch ja, viele bringen aber sehr viel aufgearbeitete Dinge mit und dann fühlt es sich eher repetitiv an die Leidenschaft will ich jetzt auch nicht reinbringen, aber okay, die Leidenschaft, so fühlt sich das an, die sackt dann ab und dann sucht man einen neuen Driver und jetzt gibt's aber so neuere Ansätze, die so untersuchen, wie geht denn eigentlich sexuelle Lust trotz und durch Nähe. Und das läuft über so Wahrscheinlichkeitsfaktoren. Also oft ist das in Langzeitbeziehungen so, dass wir es nicht besonders wahrscheinlich machen, dass wir Lust haben, zusammen Zeit zu verbringen, auch nicht im Bett. Und dann könnte man sich darüber fragen oder dem annähern darüber, dass man sich fragt, was bringt mich denn eigentlich in einen guten Modus? Ist es zum Beispiel Humor? Ist es Zeit haben? Ist es Wellness? Sind es tiefe Gespräche? Und dann kann man sozusagen diese Nebenschauplätze zu sexueller Lust gemeinsam aufsuchen, was dann zu dem natürlichen Reflex, jetzt haben wir Lust auf Sex, führen kann. Also es ist ein gemeinsames Wahrscheinlichmachen. Was brauchst du? Da zählt auch Haushalt dazu. Also Männer, die Müll rausbringen, haben mehr Sex. Also zählt zum Beispiel dazu, du hilfst mir im Haushalt, deswegen fühle ich mich ernst genommen und habe dann auch mehr Lust, dir einen Blowy zu geben.
War das ein Beispiel oder ist das statistisch belegt?
Das ist belegt. Ja, das ist belegt. Genau, und das ist sozusagen das Gegenteil von Ressentiment. Das ist, an welche schönen Orte können wir gemeinsam gehen, in Anerkennung, dass es wahrscheinlicher wird, dass wir diesen Reflex ausgelöst bekommen. Produziert werden kann aber schwierig, ja. Mhm.
Trotzdem ist ja diese Frage, die, glaube ich, da mitschwingt ja bei. Nehmen wir mal an, man hat sich auf eine monogame Partnerschaft geeinigt. Man hat einen Partner, Partnerin, ist auch ganz zufrieden. Ist alles auch irgendwie ganz cool. Beste Freundin, weiß ich nicht, tindert die ganze Zeit, findet irgendwie spannende Typen, hat Dates oder so und man selber denkt sich, was ist, vielleicht wartet da draußen noch was viel Besseres auf mich.
Ja, das haben wir ganz stark. Also wir sagen immer, wir führen unsere Beziehungen vor dem Hintergrund der Single-Bar und die ist auch noch in der Hosentasche. Ne? Also wir alle haben die Single-Bar, den Club in der Tasche dabei, können uns im Grunde bei einer unangenehmen Situation im Badezimmer einschließen, mit wenigen Klicks ganz niedrigschwellig ein Kompliment abholen, Alternativen suchen, Sexting betreiben mit Dingen, die man sonst vielleicht in der Beziehung nicht bekommt und dadurch Sachen auslagern. Und wir haben auch diesen Optimierungsgedanken, den wir generell haben. Wir versuchen irgendwie erfolgreicher zu sein, schöner zu sein, weniger schnell zu altern und so weiter, auch bei der Liebe. Also wir haben ganz viele Interviewdaten, wo jemand zum Beispiel sagt, oh, ich hatte ein cooles Date, das war so bei 98%, aber ich muss noch mal checken, ob nicht was Besseres da draußen ist. Ich weiß, dass das dumm ist und ich bin übrigens Philosoph. Das ist eine Quote. Also genauso wurde noch schnell die Würde wiederhergestellt. Also es war ein Philosoph, der das gesagt hat, der es auch genau beobachten, aber nicht abstellen konnte. Also das Durchblicken der Mechanismen führt ja nicht zu deren Aufhebung. Es ist immer nur Step 1. Ne, wir haben so eine Kognitivierungsidee, wenn wir es verstanden haben, ändert sich was. Nee, dann haben wir es nur verstanden und das Ändern müssen wir dann noch machen. Und das schwingt tatsächlich mit, dass man auch oft auch in therapeutischen Settings jemanden hat, der so denkt, oh, ist da draußen nicht noch mehr, ein besserer Job, ein besseres Aussehen.
Ja, was ist dann Step 2? Was macht man dann damit?
Ja, zum Beispiel, also ich bin ja ergebnisoffen, weitersuchen oder oder nicht weitersuchen. Es sind auch Entscheidungen, welches Leben möchte ich führen? Bin ich eigentlich sicher, dass das Gras auf der anderen Seite grüner ist? Habe ich das so im Leben schon erlebt? Ist es dann wirklich das spannender, schöner, toller, witziger oder lande ich in einer sehr ähnlichen Situation? Was ist eigentlich der Wert meiner Beziehung? Also hat Langzeitbeziehung oder Monogamie für mich einen Wert oder nicht? Das sind ja ergebnisoffene Fragen, die darf man sich stellen. Man kann ja sagen, manchmal sagen ja auch Leute, Mensch, jetzt seid ihr schon 5 Jahre zusammen und dann kann man sich ja fragen, ist das für mich ein Wert an sich oder eigentlich nicht? Und das ist beides in Ordnung. Und dann kann das auch eine schöne Figur sein, die man als Paar bearbeitet oder als Polykül oder was man dann zusammengebaut hat. Und mal guckt, welche Bedürfnisse stehen eigentlich dahinter. Habe ich Lust auf was Neues? Könnte es auch Wandern in Irland sein oder muss es der Kollege sein? Also
Man kann auch als Paar Neues produzieren, aber man muss es auch nicht. Es ist keine moralische, ist jetzt kein moralisches Argument, sondern eine Einladung. Das ist auch gar nicht so einfach, ne, die Wahrheit zu sagen. Aber eine Einladung, darüber zu reden, mir ist langweilig. Vielleicht wegen dir, vielleicht wegen was anderem.
Gute Überleitung zum dritten Mythos, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Mythos, gibt es diese eine Liebe des Lebens? Dann fragen wir nochmal das Publikum, würde ich sagen. Also wie sehr glaubt ihr da dran? Das ist ein viel bearbeiteter Mythos, wir wissen es. Aber uns interessiert es von 1 bis 5. Sanja, wie würdest du dich da selber ranken?
Also
du bist ja schon seit 17 Jahren mit deinem Partner zusammen.
Genau. Also aus meiner Sicht gibt es Liebe des Lebens. So wie ich vorher erwähnt habe, also wir haben sehr, sehr viel am Anfang miteinander diskutiert. Dann haben wir herausgefunden, dass wir am gleichen Tag Geburtstag haben. Und eben seit 17 Jahren sind wir glücklich zusammen. Ja.
Ich glaube, es gibt Entscheidungen.
Entscheidungen.
Ihr könnt ja mal noch ranken. Wir gucken uns gleich die Ergebnisse auch noch mal an. Nils, dein Ranking? Ich kann es schon, wir haben es eben schon, hast es schon ein bisschen angeteasert, aber...
Es springt so ein bisschen. Also die kann es geben, die muss es aber nicht und beides ist in Ordnung.
Kann es geben, muss es aber nicht und beides ist in Ordnung. Was mich zu der Frage führt, was ist erstrebenswerter? Mehrere Kurzzeitbeziehungen oder die eine Langzeitbeziehung?
Beides ist cool und wenn ich mich in einem von beiden nicht wohlfühle oder das überhaupt nicht für mich geht, dann sollte ich das verlassen. Also der Psychologe Michael Mari nennt das, was wir hier alle in der Gegenwart versuchen, Amefi-Komplex. Alles mit einem für immer, genau. Mhm. Das ist die Hürde, die wir einziehen und darunter machen das viele nicht. Aber es kann doch genauso viele signifikante, bedeutende, zärtliche, mit Definitionsmacht ausgestattete Beziehungen geben, die 2 Wochen halten oder 2 Monate, zwei Jahre. Also dieses ultimative Ziel der monogamen Langzeitbeziehung, ich finde das an sich nicht schlecht, aber das als Passform für alle Menschen zu wählen und für jede Beziehung, das halte ich für ungeheuer schwierig und halte ich auch wirklich für eine Zumutung, weil dem mitschwingt, dass es die anderen Beziehungen, die kürzeren Beziehungen so abwertet. Und das ist wieder dieser Angriff eines romantischen Ideals auf die Liebe, auf die Beziehungen, die wir tatsächlich miteinander führen und die vielleicht messy sind und langweilig und die zum Beispiel auch gelegentlich mit langweiligem, schlechtem Sex verbunden sein können, aber in denen wir uns doch vielleicht ganz, ganz wohlfühlen und die es zumindest verdient haben, dass wir am nächsten Tag nochmal gemeinsam miteinander aufstehen und herausfinden, ob wir noch gemeinsam der Plan füreinander sind.
Es ist wirklich, da haben wir jetzt das eindeutigste Ergebnis. Also 35% haben 1 angetippt. Und trotzdem ist es ja schon so eine Erfahrung, die, glaube ich, auch viele Leute machen oder auch irgendwie teilen, so ein Gefühl von Scheitern, wenn eine Beziehung nach 2 Jahren zu Ende geht und das so ein Gefühl haben von so, ja, nee, ich will ja schon so eine Konstanz oder die Liebe ist so eine große Säule in meinem Leben. Wenn das zu Ende geht, dann geht irgendwie auch was total Wichtiges zu Ende. Warum glaubst du, ist das, gibt es so diese...
Also, ja. Es gibt ganz viele Beziehungen, die scheitern. Das tut weh, aber das ist auch in Ordnung. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt aus Berlin nach Münster ziehe, bin ich dann in Berlin gescheitert? Ist dieses Umziehen ein Scheitern? Darf Beziehung nicht auch endlich sein dürfen? Ist es nicht wichtig, dass Beziehungen, wenn Menschen Beziehungen führen, dann ist Liebe genau das, wie wir sind und was wir daraus machen. Und wir sind endlich, wir scheitern, wir sind gelegentlich schwach und müde, wir haben keine Lust, wir sind aber auch begeistert und lustvoll und schwärmerisch und zärtlich und all diese Dinge dürfen doch in Liebe und Beziehung stattfinden, aber wir neigen dazu, Liebe zu überfrachten. Wir verlangen von ihr, dass sie ewig währt, dass sie unverwüstlich ist, dass wir gemeinsam in den Sonnenuntergang des Lebens reiten und darunter wollen wir es nicht machen. Und deswegen versuchen wir uns immer neu zu bestimmen, auch aus Beziehungen heraus, die es vielleicht noch wert sind, sie zu leben und womöglich sogar darum zu kämpfen und vielleicht sogar in diesen Beziehungen noch ein bisschen Langeweile zu erleben, denn auch das gehört dazu. Und ich will damit nicht dafür plädieren, dass jede Beziehung es wert ist, sie weiterzuführen und auch nicht jede Beziehung ist es wert, sie aufzugeben. Aber dass wir einander mehr darin vertrauen, das, was du Mystik genannt hast oder auch vielleicht Bauchgefühl, zu spüren, was uns gut tut und dementsprechend dann eine Entscheidung zu treffen und auch in Liebe auseinander zu gehen oder vielleicht auch in Genervtheit noch für eine Weile zusammen zu bleiben, das ist dann auch in Ordnung.
Aber wie ist es dann? Also wir waren eben dabei, eine Beziehung lebt auch von den Krisen, von der Krise, von der Weiterentwicklung. In so ganz vielen Kurzzeitbeziehungen ist ja dann relativ wenig Raum wahrscheinlich, sich weiterzuentwickeln, weil man gar nicht an diese Punkte kommt. Das ist ja dann, also da frage ich mich dann, woher weiß ich dann, ob das jetzt nur eine Krise ist, in der ich mich selber weiterentwickeln muss, oder ist es einfach nur eine Kurzzeitbeziehung und ich gehe jetzt in die nächste und komme gar nicht mehr in diesen Punkt rein, wo ich in die Krise, durch die Krise durch muss.
Wir werden nicht drum herum kommen, dass wir auch Beziehungen beenden und scheitern, die es vielleicht wert gewesen wären, noch weiterzumachen. Ich kann dir kein Rezept dafür geben, genau zu erkennen, wie diese Beziehung jetzt aussieht und was wir als nächstes machen, sondern das wirst du, und auch das hat Johanna schon gesagt, entscheiden müssen und du wirst falsche Entscheidungen treffen. Das gehört dazu, das gehört zur Liebe dazu, zu Beziehung, und das tut dann weh und das fühlt sich scheiße an, aber das gehört dazu.
Wenn ich noch ganz kurz etwas dazu sagen kann, ich finde das ganz interessant, was ihr beide jetzt gesagt habt, und jetzt dadurch, dass ich immer über das Gehirn nachdenke, es ist wirklich diese Interaktion zwischen Kognition und Emotion. Und das hat schon Johanna vorher gesagt, du auch, und es kommt mir jetzt so, dass wir müssen vielleicht nicht zu emotionell sein, sondern eben wie diese Sachen, okay, vielleicht sollen wir jetzt noch was zusammen machen. Vielleicht müssen wir noch bestimmte Sachen finden. Also mehr Kognition da reinnehmen, um herauszufinden, lohnt sie das? Und nicht nur sagen, okay, jetzt fühle ich mich nicht gut, jetzt ist das Schluss. Und ich glaube, das ist irgendwie etwas, was wirklich wichtig ist, dass man versucht, jetzt kognitiv die Sachen zu betrachten und zu analysieren. Lohnt sich das oder nicht? Würde ich das so von der neurowissenschaftlichen Sachen betrachten. Ja.
Johanna, du hast, als wir letzte Woche im Vorfeld von dieser Veranstaltung telefoniert haben, zu mir am Telefon gesagt, ja, die Liebe, die wird immer unterschätzt und gleichzeitig überschätzt. Was meinst du damit?
Ja, ich meine damit, dass wir sie überladen. Also wir leben jetzt, sag ich mal, ein bisschen hart, so ein neoliberal durchtränktes, sinnentleertes Leben. Irgendwie der Job macht keinen Sinn. Wir haben keinen Einfluss auf politische Entwicklung oder fühlen das zumindest so. Irgendwie in der sozialen Netzwerke sind instabiler, als man dachte oder als man es braucht. Und da kann man so von so einer allgemeinen Melancholie auch manchmal sprechen. Und dann hoffen wir, dass diese ganze Sinnlosigkeit aufgefangen wird von der Liebesbeziehung. Also wir hoffen dann sozusagen, dass, ich sage mal platt, unser ganzer Bullshit sich auflöst, wenn wir jemanden finden, mit dem wir das Leben teilen, obwohl wir vielleicht nicht mal ein gelebtes Leben anzubieten haben. Also wir haben uns selber noch kein Leben angeeignet, was es uns alleine wert ist zu leben, also Sinn erfüllt und lebendig, und hoffen dann, dass mit jemandem anderen, dem es wahrscheinlich aber auch so geht, sich das auflösen lässt. Und dann ist die Liebe überfrachtet mit etwas, was sie nicht leisten kann. Und gleichzeitig unterschätzen wir sie. Und damit meine ich, dass wir sie so geringschätzen im Sinne von, dass es ein Zusatz ist zu einem Lifestyle. Es wäre schön, jetzt noch jemanden zu haben. Und da würde ich sagen, dürfen wir ihr fundamentalere Sprengkraft zuschreiben. Also wenn wir Menschen am Lebensende zum Beispiel befragen, dann ist oft das ganze Narrativ gestrickt um die Liebe, die sie erlebt haben. Wir haben Menschen im Lebensrückblick gefragt, was bedeutend war. Und es geht fast nur um Liebe. Also so eine zentrale Kraft im Leben, die Entscheidungen beeinflusst, die einen ewig hadern lässt, die Tragik produziert, aber am Ende so eine große Bedeutung entwickelt. Also wen man geliebt hat, wer einen geliebt hat und auf welche Art und Weise, ist ein ganz zentraler Punkt, auch wenn wir uns vom Leben verabschieden. Und da können wir sie eigentlich dann gleichzeitig nur unterschätzen. Nur kommt sie nicht so seicht und schön daher wie in Filmen, sondern sie ist wirklich eine grundsätzliche Kraft, die einen durchs Leben trägt, aber nicht auf sanfte und hübsche Weise. Circa so.
Genau so. Wenn wir Wenn wir aufhören zu verlangen, dass die Liebe alles können muss, dann kann sie unglaublich viel mehr, als wir ihr zutrauen.
Wir haben viel Mythen dekonstruiert. Wir haben uns im Vorfeld von der Veranstaltung gefragt, was konstruieren wir denn jetzt? Also, wir haben jetzt viel gesagt, was die Liebe vielleicht nicht unbedingt leisten muss, dass sie auch Krise kann. Was wären quasi neue Liebesmythen, die ja dann keine Mythen wären, aber vielleicht Erzählungen, wahre Erzählungen, wo ihr euch wünschen würdet, dass die vielleicht popkulturell auch entstehen, dass wir Bilder davon haben, die wirklich nicht ein Mythos sind, sondern wo man sagen würde, ja, das ist eine Liebeserzählung, die würde ich so unterschreiben. Ihr könnt ruhig 7 Sekunden drüber nachdenken.
Mir würden Erzählungen gefallen, die Liebe erzählen nach einer Trennung. Also, dass man eine Beziehung beendet und trotzdem in einer bestimmten Form von Liebe zueinander bleibt, zum Beispiel als Eltern. Das würde mir gefallen. Das gibt es noch viel zu wenig. Das ist was ich gerne sehen würde. Und ich würde mich auch persönlich darüber freuen, wenn wir Freundschaft mehr in Liebeskategorie denken würden. Also vielleicht fällt euch das auch auf. Viele, insbesondere heteronormative Liebesbeziehungen, gehen noch nicht mal als mittelmäßige Freundschaften durch. Und das ist schon richtig bitter. Und wir betrachten als Beleidigung, insbesondere Männer, wenn sie von Frauen gefriendzoned werden. Ja, du, aber das sind, also von meinen Freunden werde ich nicht bedroht und die tun mir nichts. Und wo Femizide stattfinden, darüber müssen wir hier, glaube ich, auch nicht diskutieren, sondern das wissen wir. Wenn wir also Freundschaft mehr da reinnehmen würden, wenn wir es zum Beispiel gesellschaftlich als völlig normal empfinden würden, dass junge Menschen sagen, ich möchte aus meiner Stadt nicht wegziehen, weil mein bester Freund, meine beste Freundin wohnt hier. Und ich möchte mit diesem Menschen noch weiter mein Leben teilen. Der ist mir wichtig. Nein, wir sind nicht zusammen. Nein, wir haben keine romantische Liebe miteinander. Aber es ist ein Herzensmensch von mir. Ich möchte nicht so weit weg. Ich brauche den. Wenn wir diese beiden Dinge in unsere Erzählung von Liebe integrieren könnten, wären wir, glaube ich, ein ganz schönes Stück weiter.
Jemand aus dem Publikum fragt, analysieren wir die Liebe nicht kaputt, wenn wir alles hinterfragen und erklären wollen? Johanna.
Ja. Und das, ja, und das versuchen wir ja ganz stark. Ne? Das ist diese Suche nach Kontrolle und Checklisten und Red Flags und Green Flags. Und dann guckt man sich den anderen so an und denkt, war das jetzt eine Red Flag? Und dann habe ich auch im therapeutischen Setting, kann ich jetzt so anekdotisch erzählen, dass ich auch ganz viele Personen erlebe, die dann zum Beispiel sagen, ich habe mit jemandem geschlafen und dann denkt man so, ja und warum? Oder fragt, ja, da sprachst du nichts gegen, er hat jetzt, es wurde nichts gemacht, was für mich ein No-Go ist. Das ist jetzt nicht selten gehört und dann denke ich so, okay, da dürfte das Intuitive, will ich jetzt mal sagen, ruhig größer sein. Man braucht keine Gründe. Manchmal weiß man keinen Grund dafür, manchmal weiß man keinen Grund dagegen, aber man muss es auch nicht so vermessen. Sondern man darf mit dem ganzen Resonanzraum, den man mitbringt, das fühlen und entscheiden.
Glaubst du, wir vertrauen zu wenig auf unser Bauchgefühl, auf unsere Intuition dabei, bei der Liebe?
Ja. Ja, man kann ja mal bei Tinder die Profile lesen. Da steht oft kein Raucher, kein Grünwähler, niemanden, der in die Berge fährt, weil ich liebe das Meer. Gut wäre, wenn du einen Bus hast. Und daraus schmiedet sich nicht die sozusagen das Missverständnis auf der Ebene. Genau. Ja, und was ist damit, was die Liebe uns einlädt, unser Leben zu erweitern, uns selbst zu überschreiten? Da steht selten, würde gerne mal was machen, was ich noch nie machen wollte, weil vielleicht liebe ich es mal.
Und wäre es nicht wichtiger, fragt jemand aus dem Publikum, die richtige Person zu sein, als die richtige Person zu finden und alles wird gut?
Das wäre dann nachgeordnet romantisch, weil man auch für eine extrem coole Person nicht immer die richtige Person sein kann, nicht jeden Tag, sondern es gibt Tage, in denen man vollkommen fertig ist oder mit der anderen Person nicht zurechtkommt, wo die Kinder einen so nerven, dass man sich nur noch anblökt und ankotzt. All dieses, die Richtige, das funktioniert nicht. Wie wär's denn mit gut genug in Liebe?
Gut genug in Liebe? Darüber muss man auch nachdenken.
Ich habe eigentlich auch genau gerade jetzt darüber nachgedacht, eben, weil du gefragt hast, welches Thema. Du hast ja auch am Anfang erwähnt, ein Thema, mit welchem ich mich beschäftige, ist, können wir lernen, gut zu sein? Mhm. Also das ist eben das helfende Verhalten. Aber genau in dieser Beziehung könnte man sagen, können wir lernen, zu lieben? Weil wieder von der neurowissenschaftlichen Seite, wenn ich an Persönlichkeiten oder an Menschen denke, die vielleicht eben nicht genug Vasopressin haben und sich deswegen nicht gut binden können, ob wir lernen können, zu lieben. Und ich glaube, das würde von der psychologischen Seite sicher möglich sein. Also, dass wir, du könntest vielleicht mehr darüber sagen. Also, welche Vorschläge würdest du da haben? Also, wie sollte man lernen zu lieben?
Also, ich wollte auch sagen, nämlich auf die Frage, welche Geschichten über die Liebe würden wir gerne hören? Ich würde gerne mehr so einen Resonanzraum haben, der uns auch sagt, das ist nämlich, finde ich, ein bisschen unfair, dass einem das selten gesagt wird, wie wir auch Mikro- und Makroentscheidungen, wie wir entscheiden zu sein, baut die Substanz auf, die wir werden und mit der wir leben und sterben können müssen. Und da
kannst
sehen
du das
wir
noch mal kurz wiederholen, also
die Art, wie wir entscheiden zu sein, also ja, in kleinen Prozessen an der Kasse, wenn jemand nicht bezahlen kann und wir selber können es gerade mal, aber auch in Liebesbeziehungen, wenn da die Socken liegen, mit welcher Haltung begegne ich da auch meinen Kindern, Arbeitskolleginnen, die Nerven gegenüber all diesen Dingen, das baut die Substanz, wie wir uns selber wahrnehmen. Und ganz viel psychische Belastung entsteht daraus, dass wir selber nicht leiden können, wie wir sind. Also wir erleben uns in einer Art, dann finden wir das entfremdet. Wir sagen dann, wir haben so viel Stress, deswegen bin ich gemein zu anderen Leuten. Ist verkürzt. Und das macht ja auch total Sinn. Aber es führt dazu, dass wir nicht gut am Lebensabend mit uns selber ohne Hadern in den Tod gehen können, ist de facto so. Also das führt zu einem großen Hadern, mit welchem Modus man in der Welt war. Und da würde ich mir wünschen, dass wir das ernster nehmen, wie wir uns verhalten. Jetzt nicht nur in der romantischen Liebe, sondern finde ich einen liebevollen Lebensmodus mit mir und dem Leben und allem Lebendigen an sich, das wenigstens mir zuliebe, dass ich dann am Ende damit leben und sterben kann.
Hier kommt noch eine Frage. Wie steht ihr zum Liebes-Comeback? Ist es dann Beweis für diese eine große Liebe? Sanja, gibt's bei den Mäusen Comeback?
Nein!
Also diese Experimente wurde tatsächlich gemacht.
Diese Experimente wurden gemacht, seht
also,
ihr?
Also, ja, das stimmt. Es war genau so. Also zuerst mal die Gruppe, das Pärchen wurde gebildet.
Kurze Frage, sind wir bei den Prärie-Wühlmäusen, bei den Monogamen oder bei anderen?
Bei den Prärie-Wühlmäusen,
alright,
genau, bei den Monogamen, ja. Und dann wurde das Weibchen entfernt, 2 Monate lang.
Genau, müssen stark sein.
Es war nicht, dass das Männchen gleich die neue Freundin gefunden hat. Es hat, wie ich mich richtig erinnere, 1 bis 2 Monate gedauert.
Bis es ein neues gefunden hat.
Genau. Und dann kam die alte Liebe zurück.
Ja.
Und in 60-70% der Fällen sind also das alte erste Pärchen wieder zusammengekommen.
Tatsächlich?
Genau.
Was hat die andere dann gemacht?
Das ist eine gute Frage. Also ob sie dann einen anderen gefunden hat, das weiß ich jetzt nicht.
Oder die Maus war nicht mehr monogam dann.
Ja, genau. Ja. Aber es ist tatsächlich, diesen Comeback wurde auch schon in Mäusen gezeigt. Ja.
Okay.
Ja. Genau.
Habe ich jetzt nicht mitgerechnet, muss ich sagen, mit der Antwort?
Ja.
Liebes-Comeback?
Also, ob man versuchen will, also, dass man versuchen will, ob man noch der Plan füreinander ist, klar. Aber das ist keine Versicherung dafür, dass es dann tatsächlich so ist. Also, Ben und Jennifer haben es ja auch noch mal versucht, aber es hat nicht funktioniert. Und andere Leute sind 7-mal verheiratet und das ist dann die 8. Person oder vielleicht war es dann auch die 4., die dann noch mal die 7. ist. Auch da gibt es keinen Fahrplan, keine Selbstverständlichkeit, keine Ziele, die man einhalten muss. Und insbesondere für die Liebe gilt, es gibt keine sichere Endzone, in die wir uns verlieben können. Und wenn wir die erreicht haben, dann ist es vorbei, dann stehen wir nie mehr auf dem Spiel, dann funktioniert alles wunderbar, sondern Liebe muss auch wirklich jeden Tag gewagt werden dürfen und scheitern dürfen.
Also es ist tatsächlich sehr unordentlich, wenn man auf die Liebe, auf die gelebte Liebe blickt. Und oft ist das auch so, dass die Menschen sagen, die eigentliche Liebe hatte ich damals nicht erkannt. Es war die vierte und ich habe es nicht gemerkt. Es wurde nicht besser. Und da sind dann oft auch so Erzählungen, dass wir gar nicht so gut erkennen, was dann die Liebe ist, weil wir so viele Vorstellungen davon haben, wie sie aussehen soll. Und da dürfen wir dann gerne mal gucken. Das kann dann auch ein Comeback sein mit jemandem. Oft ist das aber eine Wiederholung von alten Mustern. Ne? Gerne darf man dann aufarbeiten, weil sonst wirkt es erstmal vertraut. Wir springen nochmal rein und dann fühlt es sich ganz schnell genauso an, wie es sich schon mal schlecht angefühlt hat. Also da darf man dann wirklich sehr aufmerksam beobachten. Aber insgesamt gilt, es ist wirklich unordentlich, auch bei allen anderen.
Man fragt sich, jeder im Raum, würde ich jetzt mal behaupten, hat trotzdem im Freundes- und Bekanntenkreis so ein paar oder mehrere, wo man denkt, die haben keine Krisen. Die segeln dahin. Is it oder nicht? Also ich habe solche Paare.
Nein. Also als mit 30 Jahren Beziehung im Rücken jetzt mit der gleichen Frau, nein. Also ich bin, wir sind so ein Paar, dem man das unterstellt, aber...
Ist das so, ja?
Ja. Okay. Und das ist auch, das Phänomen ist, dass man immer für die Übererfüllung von romantischen Idealen gefeiert wird. Das ist auch das, was gesehen wird, dass wir vier Kinder miteinander haben, dass wir gemeinsam wohnen, dass wir uns immer noch sehr gut sichtbar mögen, dass wir gemeinsam miteinander verreisen. Aber die Arbeit, die wir investieren, um zum Beispiel gleichberechtigt zu leben, die Dinge, worin wir scheitern, die werden dann entweder nicht gesehen oder die Tatsache, dass wir die versuchen, miteinander auszumachen und uns nicht vor anderen in die Pfanne hauen und denunzieren, ist kein Indiz dafür, dass es keinen Konflikt gibt. Zu Leben und zu Beziehungen gehört Konflikt dazu. Streit ist ein brauchbares und gutes Medium, um Konflikt aufzulösen. Das heißt, Beziehungen, die wenig streiten, sind nicht besser als Beziehungen, die viel streiten, sondern es kommt dann darauf an, was man draus macht. Von daher nein.
Und ihr streitet auch?
Klar, wir streiten nicht viel, aber wir streiten auch.
Ihr auch? Nur noch, ja, nur im ersten Jahr oder immer noch?
Immer noch. Ich kann dem nur zustimmen. Also es wird uns auch, also meine Studenten fragen mich auch so oft so wie funktioniert bei euch so alles super? Naja, es funktioniert nicht immer alles super. Und ich glaube, genau das ist das Geheimnis. Also wir haben sehr oft unterschiedliche Meinungen und dann reden wir sehr viel darüber. Und ich glaube, dieses Reden und du hast vorher Freundschaft erwähnt. Also ich glaube, dass ich und mein Mann immer noch auch Freunde sind und dass das wirklich das Geheimnis ist. Also dass es gibt, ich weiß es nicht, also wir diskutieren über ganz unterschiedliche Sachen. Manchmal hat das mit der Politik zu tun, manchmal hat das mit unseren Familien zu tun und dann reden wir darüber. Und ich glaube, bei vielen von Freunden, bei denen es nicht so immer klappt, sie sagen eben, sobald Streiten beginnt, dann hören sie auf. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Man muss streiten. Ja, das ist schon wichtig. Ja.
Also es gibt auch viele, das will ich jetzt wirklich keinem Paar unterstellen, aber es gibt auch viele Konstellationen, die von außen ruhig aussehen, weil sie sich auf einem gewissen Level auch geeinigt haben, Dinge nicht auszusprechen. Also es gibt auch viele Paarkonstellationen, es gibt Bedingungen, wo man sagt, ich lass dich in Ruhe, ich weiß, was ich nicht überschreiten darf und du lässt mich in Ruhe. Das ist dann aber nicht soul-shaking, kernverändernde Liebe, sondern oft auch Arrangements, wo dann sehr viel innerlich in den einzelnen Personen abläuft oder auch so unter der Oberfläche gehalten wird. Die gibt's natürlich auch, aber das muss man auch nicht bewerten. Es kann auch für die heilsam sein und die Ruhe, die die endlich brauchten, ne? Also ohne Wertung.
Ihr seid alle drei Menschen, die sich sehr viel Gedanken machen über Emotionen, über die Liebe, über das Gehirn, über Beziehungen. Was würdet ihr mit dem Wissen, was ihr heute habt, eurem 15-jährigen Ich gerne sagen? Was hättet ihr gerne gewusst? Was wäre ein guter Rat gewesen?
Was hätte in der Bravo stehen sollen früher?
Puh,
ich dachte
große Frage.
Nicht, dass diese Frage so Enttäuschung auslöst.
Gehe ich mal nach vorne, weil ich mit der Frau, mit der ich mit 15 zusammen bin, immer noch zusammen bin. Insofern würde ich mir den Rat geben, mehr darauf zu vertrauen, dass das eine richtige Entscheidung ist und mir gleichzeitig den Raum dafür einräumen wollen, dass das auch scheitern darf und das danach vermutlich weitergeht, wie und mit wem auch immer?
Ja, ich glaube, bei mir wäre das eher, lass dir Zeit und vertrau dir selber. Aber vor allen Dingen, lass dir Zeit.
Was meinst du mit lass dir Zeit?
Das, mit allem einfach. Warte einfach mal ab und lass mal Zeit verstreichen. Ist doch auch eine gute. Ich bin ja mehr so eine Macherin und dachte immer so, okay, ja, irgendwie gestresst dabei. Würde ich jetzt sagen, was ist mit Zeit lassen? Dann geht dann mal nicht daten, mal nachdenken, Zeit verstreichen lassen. Tut, glaube ich, vielen gut. Wir sind dann oft dabei, dann irgendwas daraus zu machen, was daraus zu interpretieren, eine Lehre zu ziehen, in den nächsten Kontakt zu kommen, Angst zu haben, irgendwas nicht zu erreichen, Angst zu haben, nicht mehr in den 30ern zu heiraten oder für wen jetzt welches Narrativ gilt. Und also ich kann es bei mir im Resonanzraum fühlen. Ich hätte mir gerne gesagt, lass dir Zeit. Also so gesehen ist das Leben ja auch lang und ich glaube, es würde auch vielen gut tun, zu sagen, okay, jetzt ist es gerade nicht so toll, jetzt habe ich gerade kein gutes Date, was könnte ich sonst noch machen? Ich bin nicht das, ob mich jemand gut findet.
Also ich denke, und das geht wahrscheinlich ein bisschen gegen diesen immer Gehirne synchronisiert haben zu müssen, dass es auch okay ist, auch mal unterschiedlich zu sein. Wieder, mein Mann und ich, wir haben viele gemeinsame Interessen und da haben wir Spaß zusammen und manche Sachen, also manche Bücher, die ich lese, würde er nie lesen. Ich mag nicht Techno, er liebt Techno und dass man auch das akzeptiert. Also es ist okay, unterschiedlich zu sein und einfach den anderen diese Räume auch geben.
Die Wellen müssen nicht 100% synchronisiert sein.
Genau, ja.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Schön, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Vielen Dank an euch. Wir wünschen euch einen sehr schönen Abend. Schön, dass ihr da wart.
Ja, das war ausnahmsweise mal wieder Wissen Unplugged hier in eurem Hörsaalfeed. Diesmal zum Thema Liebesmythen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mir auf jeden Fall sehr. Hier geht es bald weiter mit dem Hörsaal, ganz wie gewohnt. Am Donnerstag, da kommt der nächste Vortrag und zwar zum Thema, warum Gendern so emotionalisiert. Und am Freitag geht es darum, was man so alles nicht mehr sagen darf oder ja, vielleicht doch noch. Wir gucken uns dann nämlich die Debatte um die sogenannte Cancel Culture an und wie sie sich verändert. Ich bin Katrin Ohlendorf, macht es gut und wie immer, passt bitte auf euch auf. Ciao!
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.